Willkommen zur 50. Folge des App Store Tagebuchs. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Nicht nur feiern wir unser kleines Jubiläum, sondern begrüßen auch einen besonderen Gast. Nee, so besonders ist er jetzt nicht, aber man kennt ihn hier. Holger ist mit von der Partie. Yay. Und wird uns seine Einblicke in seine faszinierende Welt der Apps und des App Stores geben.
Faszinierend, ja, danke.
Ja. Willkommen zurück, Holger.
Ja, willkommen, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, auf jeden Fall, immer. Du bist immer willkommen. Wie geht's dir denn so?
Oh, mir geht's eigentlich ganz gut. Viel zu tun auf der Arbeit und auch sonst so privat ist einiges, verändert sich gerade wieder einiges. Wir kriegen zweites Kind im Dezember.
Oh, und Gratulation.
Dankeschön.
Gratulation.
Und da bauen wir jetzt das Haus ein bisschen um und ich habe jetzt gerade die Schränke umgezogen, dabei irgendwie Klamotten entsorgt, ganz viel, irgendwie 50% meiner Klamotten, die ich sowieso nicht mehr anziehe, alles weg. Und ja, also viel, viel im Privaten, was da gerade passiert.
Hast du denn schon den ganzen Steckdosenpfusch von dem Vorbesitzer
entfernt? Das habe ich ja vor ungefähr 4 Jahren gemacht, alles, als wir das Haus gekauft haben. Da habe ich ja richtig, richtig viel hier Steckdosen umgebaut.
Ja, 4 Jahre ist ein gutes Stichwort. Ist das nicht ungefähr auch der Zeitraum, seitdem ihr quasi diesen Podcast angefangen hattet?
Ganz genau sogar. 17.08.2020 war Folge 01. Wir hatten vorher so eine Testfolge, um die Pipeline zu testen. Die waren ein bisschen davor, aber es sind wirklich fast auf den Tag genau 4 Jahre. Das war wirklich so die erste Hoch-Lockdown-Zeit in Covid. Wir hatten das ja irgendwie in Covid gestartet. Da hatten viele ja irgendwelche Projekte gestartet, sich die Zeit zu vertreiben. Und da haben wir das App Store Tagebuch gestartet. Ich erinnere mich noch, ich hatte so die Idee alleine in meinem stimmenden Kämmerlein in München und hatte mal so zu Holger, habe ihn angeschrieben und da meinte er so, ja geil, machen wir. Klingt gut. Ja. Oder wie hast du das gesehen? Also ich
erinnere mich so. Ich mache ja schon seit 2011 Podcasts und ich habe mit Arne Ruddert, mache ich den Podcast 30 Minutes Left und das sollte eigentlich so mein Übungspodcast sein, mit dem ich dann weitere Podcasts machen wollte. Also ich wollte daran hier Technik üben und sowas und wollte dann eigentlich einen Gaming-Podcast machen und einen Technik-Podcast und den ganzen Kram und dann richtig ins Podcast-Business einsteigen. Habe ich aber nie gemacht, da bin ich nie hinausgekommen und da kam die Gelegenheit, mit dir so ein Tagebuch zu machen. Doch ganz, ganz gut so als zweiten Podcast irgendwie knapp 10 Jahre nach dem Start, wo ich angefangen habe mit Podcasten und ja, war zu dem Zeitpunkt richtig cool und hat mir auch richtig Spaß gemacht. Aber das Konzept des Podcasts hat sich ja im Laufe der Zeit, im Laufe dieser 4 Jahre auch nochmal komplett anders gefunden. Also wir haben ja angefangen, da habe ich ja noch nicht mal hier gewohnt, sondern habe ja noch irgendwie in einer Zwischenmiete auf der Reeperbahn gewohnt in Hamburg. Und wir haben angefangen mit, ja, erklären, wie wir zum Podcast, wie wir zum Programmieren gekommen sind. Da hast du ja deutlich mehr Erfahrung als ich und Chi hat ja auch mehr Erfahrung als ich. Haben dann so die einzelnen Funktionen oder die einzigen Sachen, die man beim App-Entwickeln berücksichtigen muss. Marketing, wie funktioniert eigentlich Xcode, was ist eine API? So nach und nach diese ganzen Sachen in einzelnen Podcast-Folgen erklärt, also vieles davon kann man sich wahrscheinlich heute auch nochmal angucken. Da hat sich jetzt nicht so viel dran verändert.
Glaube ich auch nicht, nee. Mhm.
Xcode ist vielleicht ein bisschen anders geworden oder wird jetzt, glaube ich, mit der nächsten Version ein bisschen anders mit dem Code Completion, was da alles reinkommt. Das könnte nochmal interessant werden, das sich mal im Detail anzugucken. Aber ansonsten, dann sind wir halt irgendwann darüber gekommen und haben mehr über unsere Apps und was wir so gerade entwickeln gesprochen. Und dann kam mir noch Chiat dazu, der mit seiner Erfahrung und dem, was er da mit Barty Crouch und sowas gemacht hat, also quasi Services für App-Entwickler, kann man das mal nennen, oder Tools für App-Entwickler, nochmal eine ganz andere Sichtweise reingebracht hat. Ne? Und das passt ja echt super.
Wir haben, Jihad ist ganz genau, die erste Folge, wo er aufgetaucht ist, war der 4.2.2022. Da haben wir mit ihm über Barty Crouch geredet und ich glaube, dann waren es nur, lass mich mal ganz kurz gucken, 1, 2, drei Folgen, glaube ich, danach ist Jihad mit eingestiegen. Ich weiß gar nicht, hatte ich dich gefragt oder wie war das? Yeah. Irgendwie haben wir darüber geredet oder ich habe mit Holger drüber geredet und dann haben wir dich gefragt und du hast gesagt, ja. Und jetzt sitzen wir hier, alle zusammen mit 50 Folgen.
Richtig, ja.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir noch andere Gäste hatten. Also die haben sicherlich auch bei den 50 Folgen nochmal mitgebracht. Also Michael mit Scan to Clipboard und wie hieß der noch, der im Zug wohnt?
Lasse,
genau.
Lasse war dabei und
wir hatten auch Ulf Burmeier zu Gast.
Ulf Burmeier hatten wir, richtig. Genau. Unser Stargast. genau, Map Alarm, das war seine App, war auch spannend. Aber ansonsten, wir haben auf jeden Fall viel aufgenommen und wie Holger schon sagte, vieles von dem alten Zeug ist auch noch heute gültig. Gerade so die ersten, wenn ich mal so gucke, die ersten 20 Folgen, die gehen einfach sehr um
Grundlagen,
allgemeine Themen. Und auch um Swift oder Debugging oder Dataflow oder gut, da mag bestimmt auch für einiges drin sein, was heute nicht mehr ganz gültig ist oder was vielleicht auch falsch war, aber wir lernen ja alle dazu. Aber das waren auf jeden Fall spannende Themen, über die wir geredet haben und die man sich auch gerne nochmal anhören kann. Oder als neuer Beginner, wenn man jetzt die erste Folge reinhört, fangt mit den ersten Folgen an. Da habt ihr, glaube ich, auch einen guten Überblick, wie man in iOS-Entwicklung reinkommt und vielleicht den Werdegang von 2020 bis heute da einen guten Abriss zu bekommen.
Ja.
Ja, ich glaube, alle Folgen, wo Holger dabei war, sind ja gerade für Einsteiger sehr, sehr gut zu hören, denke ich mal, weil er einfach diese Sichtweise mit reingebracht hat, dass viele Sachen für ihn noch neu waren und dann, er die Sachen gerade entdeckt hat. Ich meine, wenn man schon länger dabei ist, dann nimmt man alles einfach manchmal als selbstverständlich wahr und redet gar nicht drüber, obwohl man ständig jeden Tag mit irgendwelchen Sachen interagiert, irgendwelche Shortcuts eingibt und so weiter. Die man gar nicht, an die man gar nicht mehr denkt, wenn man nicht frisch dabei ist.
Ja, also vor allen Dingen so die ganzen Informatik-Fachbegriffe, nenne ich sie mal. Von denen habe ich halt keine Ahnung, weil ich es nicht studiert habe. Ich habe halt seit 2010 meine erste App in App Store gepackt, aber halt immer so mir selber beigebracht, ne? Und von richtigen Programmierweisen habe ich halt wenig Ahnung.
Ja, ganz ehrlich, also ich hab das zwar studiert, aber ich halte nicht, also ich habe auch damals im Studium nicht so viel gehalten von diesen ganzen Begrifflichkeiten und also mir kommen zum Beispiel immer wieder diese Leute, die diese Solid Principles zum Beispiel nennen. Ich habe keine Ahnung, was diese Solid Principles sind. Ich muss jedes Mal nachlesen, was es sein soll und ich habe das noch nie benutzt, noch nie gebraucht, aber wahrscheinlich mache ich das ständig, ohne es zu wissen, weil das ist ja quasi die Theorie dahinter, wenn du es lehren willst. Aber wenn du es in der Praxis benutzen willst, musst du es ja nicht, also da musst du ja die Theorie nicht kennen. Du musst einfach wissen, wie du es am Ende
anhängst. Ich glaube, also Studium macht schon Sinn, weil man halt Dinge lernt, die man so im Programmieren, weil Programmieren ist ein Handwerk und vieles, was man im Studium lernt, ist nicht wirklich anwendungsbezogen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da waren auch viele Themen, die machen auf jeden Fall Sinn, sowas wie Algorithmen und Datenstrukturen und dass man mal was von der O-Notation gehört zum Beispiel und von Komplexität und Algorithmen und das hilft auf jeden Fall, sag ich mal, noch zu verstehen, wie sowas funktioniert und wie man eine App performant macht und was man nicht machen sollte. Ich musste auch immer nachgucken, weil na, man vergisst ja wieder Dinge, aber ich weiß, dass da was war und ich kann es schnell nachlesen und dann kommt wieder, klar, so.
Ja, ich habe jetzt neulich gerade gemerkt oder gelernt, dass ich ein Model View View Model aufbauen sollte, damit meine App performanter ist für Datenbankzugriffe. Ich habe halt aus der View halt auf die Datenbank zugegriffen. Ne? Das funktioniert auch gut, wenn die Datenbank klein ist und du nichts im Hintergrund machst.
Das ist ein gutes Beispiel für etwas, was man nicht im Studium lernt. Also Model View, View Model, das ist so ein neueres Ding. Also ich habe es nicht im Studium gelernt. Ich habe das dann mit Blogposts gelernt.
Okay, ich habe gerade nachgeguckt, der Wikipedia-Artikel davon ist von 2010. Also
okay,
ist schon ein bisschen älter.
Ich habe 2010 angefangen zu studieren. Also damals war es wohl super frisch. Auf jeden Fall, also ich stimme dir auch zu, grundsätzlich natürlich, es schadet nicht, wenn man da Algorithmen, Datenstrukturen und so weiter kennt. Der Punkt ist nur, die meisten dieser Sachen sind schon programmiert. Also ich habe in Algorithmen, Datenstrukturen gelernt, wie man sortiert, wie man Suche macht und so weiter. Und also niemand programmiert es heute selbst, sondern du verwendest halt fertige Funktionen. Und dann musst du nur wissen, ist es, also wie schnell ist es? Und also kann es langsam werden, wenn meine App skaliert? Und klar, da musst du irgendwie von O-Notation im Sinne von, wächst es quadratisch oder wächst es nicht quadratisch, das musst du verstehen, aber ich glaube, da endet es dann auch schon. Kann man sich recht schnell aneignen.
Ja, vor allem, aber man wenn muss man dann auch im Studium irgendwas abfragen und deswegen muss man auch einen Sortieralgorithmus selber schreiben, also irgendwas muss man in der Klausur fragen.
Bubbles. Ja, irgendwas muss man lernen. Also ich wollte nur darauf hinaus, man muss nicht studiert haben, um Apps zu programmieren.
Ja.
Das ist absolut keine Voraussetzung.
Aber es hilft.
Es schadet nicht, ja.
Ja, es schadet nicht und es hilft. Ja. Gut, fangen wir mal an mit ein paar Themen, oder? Habt ihr schon Apple Intelligence ausprobiert?
Nein, ich habe keine Betas auf meinen Geräten.
Ich habe probiert, es auszuprobieren auf meinem iPad.
Okay, dann bist du am weitesten. Ich hab mir YouTube-Videos angeguckt über Apple Intelligence, weil man kann ja in Europa und China, soweit ich es gelesen habe, gar nichts machen.
Ja.
Man muss sich iOS 18 Beta 1 18.1 Beta installieren. Das habe ich auch nicht gemacht, weil ich dachte, okay, ich bleib lieber auf dem 18er Train, wenn da sowieso nichts drin ist, weil dann hast du nämlich, glaube ich, das Problem, wenn du auf dem 18.1 Train bist, aber dann irgendwie eine 18 Beta irgendwas 6 dann rauskommt. Ich glaube, 5 kam gestern raus.
Ja.
Dann hast du das Problem, dass die 18.1 wahrscheinlich hinterherhängt. Ich weiß
ja, nicht. Das habe ich jetzt auf meinem iPad auch, aber bei meinem iPad stört es mich nicht, das brauche ich im Alltag nicht wirklich. Und da habe ich es installiert. Ich habe versucht, ich habe auch einen US-Apple Store-Account, weil ich den für die Vision Pro damals gebraucht habe. Ich habe mich damit eingeloggt, ich habe ein VPN eingestellt auf USA, habe das Gerät auch neu gestartet, habe die Sprache auf Englisch gestellt, Region auf Englisch gestellt, USA. Hat leider alles nicht geholfen, der erkennt einfach, also der weiß ja, das System weiß ja, bevor du ins VPN gehst, wo du davor noch warst, und er weiß, dass du jetzt ein VPN aktiviert hast, also Apple kann das schon feststellen.
Ja, deswegen habe ich mir das Ganze nämlich gespart, ich habe mir das im YouTube-Videos angeguckt und habe gesehen, es ist anscheinend aus Europa mit Hacken und sonst irgendwas nicht machbar. Wahrscheinlich, wenn du dein Gerät in die USA bringst und da das machst und dann wieder zurückkommst, dann könnte es sein, dass es geht, aber das weiß gar nicht, ob das hat bestimmt schon jemand ausprobiert.
Sind alle AI-Features nicht verfügbar oder sind solche Features wie zum Beispiel die E-Mail-Zusammenfassung, ist das trotzdem verfügbar?
Nichts. Nein, gar nichts.
Aber was ich gesehen habe, es soll anscheinend auf Mac gehen. Also du kannst, weil der Mac natürlich nicht unter den Digital Markets Act fällt, weil Digital Markets Act ja nur für iOS und ich glaube iPadOS jetzt auch gilt.
Ja, hängen wir noch Plattform groß zusammen, ne?
Genau. Es gibt nicht genug Macs. Anscheinend reicht es aus, deine Region auf Mac umzustellen und dann funktioniert es. Und dann habe ich es auch gesehen. Hier gibt es einen deutschen YouTuber, der hat es gemacht, hat es mal ein bisschen gezeigt. Aber es ist halt auch unspektakulär, meiner Meinung nach, weil es ist nichts anderes. Also ich meine, du sparst dir den Schritt von ChatGPT, deinen Text rauszukopieren und sagen, hier, weiß ich nicht, proofreadet es oder mach's mal besser oder mach's in einem netteren Stil oder schreib's kürzer. Ist im Prinzip einfach nur ein Copy-Paste.
Ich finde diese Integration, finde ich schon geil, weil, also gerade, was Holger genannt hat, die Zusammenfassung, dass ich, wenn ich in der Liste der E-Mails bin, dass ich eben nicht die ersten zwei Zeilen sehe, sondern eine Zusammenfassung da lesen kann. Und es läuft dann auch noch privat, es läuft dann ohne irgendwie auf irgendwelchen Servern von OpenAI noch irgendwelche Daten zu trainieren. Also der private Vorteil und der integrierte Vorteil, ich sehe das schon als ein großes Convenience-Vorteil.
Definitiv, aber momentan sieht man halt nicht viel. Also
ja, es ist halt noch nicht, noch nicht da. Ja. Aber ich freue mich schon drauf.
Und auch Leute haben ausprobiert, Siri ist dumm wie eh und je. Also anscheinend Siri selber hat noch kein Update erhalten. Also es gibt nur irgendwelche Schreibfeatures. Wir können ja auch nochmal kurz hier in den Artikel gucken, den wir auch verlinken. Genau, E-Mails schnell beantworten, auf E-Mails reagieren, Inhalte von E-Mails zusammenfassen, den Fotorückblicke erstellen kann man und Nachrichten zusammenfassen. Also das sind die fünf, sechs Dinge, die da gerade drin sind. Ja, aber sonst nicht viel. Also ich muss sagen, ich bin etwas unbeeindruckt von dem, was gekommen ist. Und vielleicht aber auch die ganze Welt ist gerade etwas unbeeindruckt, weil ich weiß nicht, ob ihr es gestern, nee, oder Montag war es. Montag ist der ganze Aktienmarkt zusammengebrochen, gerade so in den Chipsektor, weil halt vielleicht so ein bisschen, also ich glaube, das hat mit Japan angefangen, dass da irgendwas war mit dem Yen, der abgestürzt ist, und dazu kam irgendwie so ein bisschen Intel noch, die irgendwie was verkackt haben. Oder generell schlechte Performance gerade abliefern. Und dann ja kam noch dazu, dass Leute halt auch irgendwie sehen, ja, AI ist doch nicht so der heilige Gral bis jetzt. Ich meine, wir sind immer noch, es ist ein geiles Ding. Ich sehe da auch, ja, nein, wir haben, also ich meine, ich sehe es selber für mich, für meinen Produktionsworkflow von meinen Apps, es hilft mir massiv von Bullshit-Tipperei, die ich nicht tippen muss. Und ich freue mich schon auf, wie heißt es, was Apple einbauen will, Swift Assist. Da freue ich mich schon riesig drauf, weil das ist das, was mich am meisten Zeit kostet, ist irgendwie, weiß ich nicht, Dinge tippen, die ich nicht tippen will, weil, weiß ich nicht, jetzt heute zum Beispiel habe ich gesagt, hier, ich brauche einen Timer und sonst irgendwas, der mir 30 Sekunden runterzählt, bla 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 bla, puff, hier, mach mal kurz. So, und dann nehme ich mir das Code-Snippet, pause meinen Code ein, passt es für mich an, passt. Weißt du, das sind irgendwie Dinge, die nicht, die fordern mich nicht mehr heraus. Ich weiß, wie, ich krieg das selber hin, aber es würde mich Zeit kosten. Und da bin ich, sehe ich den größten Gewinn drin, einfach in der Zeitersparnis.
Ja, ich glaube, Boilerplate-Code schreibt niemand gerne, und wenn da einem eine Code-Completion einfach die Arbeit abnimmt, das hilft, glaube ich, immer. Mhm. Aber ich habe schon zur WWDC-Woche einfach gewusst, auf Basis dessen, wie Apple Intelligence Features zeitlich kommuniziert hat, dass es erst nächstes Jahr alles kommt. Also die haben ja eigentlich quasi überall immer so gesagt, so ja, wir werden anfangen, Leute reinzunehmen. Und dann gab es auch direkt nach der Konferenz noch am selben Tag, glaube ich, irgendwelche Rumors und Leaks, die sie natürlich selber wahrscheinlich irgendwie mit rausgelegt haben, wo es hieß dann, ja, das kommt erstmal in kleinen Schritten und Opt-in. Ja, ist ja auch jetzt so, wenn du 18.1 Beta installierst, musst du dich erst in eine Warteliste eintragen lassen, um überhaupt in Apple Intelligence reinzukommen, was meiner Meinung nach ein Workflow ist, den sie jetzt schon ausprobieren, was sogar im Release beibehalten werden könnte, weil sonst hätten sie es in die Beta nicht reingemacht, weil in der Beta haben sie kein großes Problem mit Skalierung. Da sind ja die wenigsten Leute noch. Ich denke, das haben sie eingebaut, weil sie es im echten Release auch so machen wollen.
Ja, ich glaube auch, dass da, die haben Angst, dass denen alles zusammenbricht, wenn da zu viele Leute auf einmal kommen.
Ich glaube, die wollen noch abwarten, bis es besser wird. Bevor die Leute sich eine Meinung bilden, wollen sie, dass halt erstmal gut ist und dann erst an alle.
Genau, lieber gar nicht benutzen, bevor man es irgendwie kaputt benutzt und sagt, ah, das ist Mist.
Genau. Genau.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, da hast du ja gerade noch drüber geredet, iOS 18 Beta. Habt ihr schon die neueste installiert? Beta 5, glaube ich, ist gestern rausgekommen.
Ja, hab schon
drauf. Ich habe zwei Sachen gesehen, die relativ interessant sind. Und zwar kann man jetzt Safari Content removen. Also man kann sozusagen störende Elemente im Browser einfach entfernen. Könnt ihr mal ausprobieren. Da geht man in Safari rein und dann geht man unten links auf dieses, wo man auch den Reader und Adblocker und oder Content Blockers und weiter. Und da kannst du sagen, wie heißt der Quatsch? Moment, warum kommt's hier nicht? Moment mal, warum ist das hier auf dem Ding nicht? Okay, auf jeden Fall kann man da Web-Content entfernen. Also lass es irgendein
Content-Banner sein. Ablenkende Objekte ausblenden heißt der Knopf.
Genau, aber ich sehe es gerade bei mir im Browser nicht. Irgendwas kam. Aber ja, man kann ablenkende Objekte ausblenden. Sollte man mal ausprobieren. Die Animation, die sie dazu gemacht haben, ist sehr fancy. Also
Das ist der Thanos-Snap. Ah. Wenn der dieses Snap macht, wie die Leute verschwinden, so sieht die Animation aus.
Genau, das sieht auf jeden Fall so cool aus.
Ich glaube, die gleiche Animation, die bei Keynote heißt, glaube ich, Dissolve.
Ja, genau, deswegen sage ich ja so ein Dissolve, so sieht's aus. Ist schick gemacht und, glaube ich, auch mal ganz hilfreich, wenn man irgendwie so Zeug hat, was halt einfach stört auf Webseiten, was aber nicht unbedingt Werbung ist oder nicht unbedingt irgendwie ein GDPR-Consent ist. Oder manchmal kriegen die Dinger das ja auch nicht hin, das richtige Element zu finden. Und solange dieses Element statisch ist, also sich nicht ändert, bleibt es auch. Sobald die Seite sich irgendwie dynamisch ändert, wird der Algorithmus wahrscheinlich failen und das nicht. Also beim Reload der Seite wird es wieder auftauchen. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass dann jetzt irgendwelche Webseitenbetreiber genauso einen dynamischen Quatsch machen, um gegen sowas zu arbeiten. Man kennt es ja auch, oder so Pop-ups, die so hier, ha, Newsletter, hier, das. Einige nervt es, aber ich weiß, dass es auch funktioniert. Also, dass Leute halt wirklich dass sie ihre E-Mail eintragen. Ansonsten auch in Beta 5, ich habe nur gesehen, kleinere UI-Changes mit App-Icons. Also Apple hat ein paar App-Icons weiter von sich angepasst. Irgendwie das Find My-Icon in dem Dark Mode. Aber sonst habt ihr irgendwas gesehen, was spannend ist?
Was ich, also jetzt unabhängig von dieser Beta, was ich gesehen habe, ist, wie viele Leute, die auch keine Entwickler sind, inzwischen sich ja schon Betas installieren. Es gibt ja auch dieses Open-Beta-Programm, wo du halt nicht Developer sein musst. Und wie viele Leute sich dann auf Mastodon oder so beschweren, dass irgendwelche Apps noch nicht zum Beispiel ein Dark-Mode-Icon haben. Ne? Wo ich dann denke, hey, es ist eine Beta. Ne? Und selbst um dieses Dark Mode Item zu integrieren, muss ich ja eine andere Beta installieren haben, um meine App dann damit mit dem Dark Mode Icon auszustatten.
Nee, du kannst das ja gar nicht. Also du kannst ja mit der Beta keine Apps in den App Store laden. Das geht ja gar nicht.
Auf jeden Fall.
Das heißt, nur auf Test vielleicht würde es gehen.
Ja. Ja. Das heißt, du kannst es nicht mal beheben. Das ist wirklich ärgerlich.
Ja, aber so ein Quatsch einfach ignorieren. Also das ist da. Ja, also kann man dem auch nicht helfen.
Also das ist mir halt aufgefallen, wie viele Leute, die offensichtlich nicht wissen, was eine Beta ist, sich Betas installieren.
Ja, also ich bin da auch am Anfang immer gewesen, Leo, bloß keine Beta installieren. Ich habe es natürlich auch an Tag 1,5, glaube ich, noch in San Jose auf meinem Main-Device gemacht. Und ich, ehrlich gesagt, ist nichts Schlimmes gewesen, außer dass die Batterie schneller leer war.
Ja, ich finde ja, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass sich auch nicht viel verändert hat. Ja. Wenn alles gleich läuft.
Ja, es gab mal Versionen, wo dann, keine Ahnung, das komplette Notes und sowas umgestellt wurde. Nicht mehr von irgendwie ist in einem E-Mail-Account hinterlegt, sondern ist auf einem iCloud. Und wenn du dann nicht alle Geräte gleichzeitig umgezogen hast auf die neue Version, dann hattest du Probleme.
Ja. Ja, aber es ist halt auch nicht mehr so. Ich glaube auch durch Swift und jetzt Swift UI, die Sprache wird immer sicherer. Es stürzt einfach nicht mehr so viel ab. Man kriegt halt eine Fehlermeldung oder es funktioniert nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie den Super-GAU hast. Und auch Banking-Apps haben dazugelernt, nicht sofort die App crashen zu lassen, wenn sie irgendeinen Identifier von irgendeinem System nicht kennen. Da haben sie auf jeden Fall zugehört. Habt ihr auch mit WatchOS schon rumgespielt?
Das habe ich gemacht. Aber ich habe keine Ahnung, was sich geändert hat.
Schütteln den Kopf. Was ich immer ganz gut, oder was ich jetzt wirklich gut finde, was mich teilweise echt gut finde, was auch ein bisschen nervt manchmal, ist die, wenn du zum Beispiel, ich fahre auf dem Fahrrad und habe meine Watch dran und meine AirPods drin und höre irgendeinen Podcast und dann kommt auch einmal die Nachricht und die kommt auch auf den AirPods, hey, hier, du siehst so aus, als wenn du Fahrrad fahren möchtest, ich weiß gar nicht, wie der englische Text ist, looks like you're doing a workout, do you want to start a workout, und dann drückst du auf der Watch und sagst, ja, also du kriegst es erstmal angesagt, vorher war das nicht angesagt, sondern du hast nur die Notification gekriegt. Und das kriegst du jetzt auch für Pausieren und Resume. Und das hatte ich nämlich mal, wenn du dann irgendwie sagst, ich will jetzt nur mein Workout pausieren, irgendwie mach kurze Pause und dann startest du wieder und dann merkst du nach einer halben Stunde, Mist, ich hab's nicht resumed. Dann hast du ein Loch in deinem Workout gehabt. Mittlerweile sagte der auch, ich glaube nach 20, 30 Sekunden, als ich mit dem Fahrrad losgefahren bin, hey, willst du dein Workout resume? Okay, ja, resume. Ich habe jetzt noch nicht in die Daten selber reingeguckt, hat er die 20 Sekunden irgendwie rausgecuttet oder nimmt er es auf und ja, muss ich nochmal genauer reingucken, aber das ist auf jeden Fall ein Quality of Life Improvement, was ich gut finde. Was aber auch nervt, ist so diese Ansage, möchtest du dein, also der labert immer in den Podcast irgendwie mit rein. Ein bisschen.
Ja. Ich war heute auch spazieren. Könnte kürzer sein. Ich war spazieren heute zum ein bisschen was einkaufen einfach. Und dann hat der mir, als er das erkannt hat, so nach 5 Minuten, hat er auch gefragt, so, hey, willst du nicht dein Gen tracken? Und dann macht er aber danach so eine 5-sekündige Pause, wo er nichts mehr sagt und mein Podcast läuft auch nicht weiter. Mhm. Das ist schon nervig ein bisschen.
Ja, also ich finde auch, man könnte das einfach kürzer machen. Einfach so, hey.
Ja. Ich glaube, das ist der Zeitraum, wo er dann zuhört, wo du dann antworten kannst. Ja.
Ja. Und was ich noch gesehen habe auf WatchOS, sind ja die Live-Activities vom Phone, die jetzt rübergespiegelt werden. Und das hat man, sieht man ja auch zum Beispiel, wenn man einen Podcast auf dem Phone hört, dann geht diese die Uhr in diesen diesen View, wenn du von nach oben swipest auf dem Watch Face.
Now Playing. Also diesen, Now Playing heißt das, glaube ich.
Ja, Now Playing und diesen Widget Screen, der da ist, wo man halt so diese kleinen. Und da kommen jetzt auch die Live-Activities rein. Und ich habe ja eine Live-Activity in meinem E-Bike-Monitor. Und er zeigt mir da auch schön brav die Live-Activity an mit dem Batteriestand von meiner, von meiner App oder von meinem Fahrrad. Was cool ist, weil ich hatte mal überlegt, oh, soll ich vielleicht eine Watch-App machen mit hier mit Complications und dieses selber verbinden. Hat sich jetzt alles erledigt. Danke, Apple, hat sich das alles erledigt, weil jetzt muss ich nichts tun und es ist einfach da. Ich muss mal vielleicht noch reingucken, ob ich die Complication ein bisschen schöner machen kann, weil momentan. Ja, sie tut's, aber sie sieht nicht besonders gut aus. Nicht Complication, Life Activity. Ja, aber so, das war's jetzt schon von. Wie findet ihr es so? Also ich meine, Jihad, du bist ja auch viel am Arbeiten. Findest du es gut, dass gerade wenig da ist, oder findest du es schlecht, dass bist du gestresst oder bist du wenig gestresst von iOS 18 und all dem also drumherum?
Ich sag mal so, ich hatte mir überlegt, dieses Jahr mal eine App zu bauen, komplett extra für irgendein neues Feature, neue API oder so, was eingeführt wurde. Ich habe jetzt aber für mich keine API, also das Einzige, was interessant wäre, ist TabletopKit, aber VisionOS ist so ein kleines Update geworden, abgesehen von der TabletopKit. Ich bin da so enttäuscht gewesen, dass ich einfach die Lust nicht hatte, eine neue VisionOS-App zu machen. Und deswegen habe ich das nicht gemacht und alles andere. Also ich habe keine größeren APIs als Motivation gehabt, um was Neues anzufangen. Also habe ich andere Ideen einfach umgesetzt. Ich habe, komme ich später dazu, auch zwei neue Apps. Das heißt, ich hatte anderes genug zu tun. Insofern bin ich dann mit den Sachen, die ich schon angefangen hatte, die ich jetzt fertig machen kann, ein bisschen happy, dass ich wenigstens dort nicht noch eine neue API einbauen muss. Und ich muss dann auch nicht mit dem Release warten, weil sonst muss ich ja warten bis September.
Ich bin auch eigentlich ganz froh, dass nicht so viel da ist. Also ich habe jetzt ein bisschen in die Control Center API reingeguckt, habe da schon irgendwas zusammengehackt. Das Problem war, die Control Center Dinger sind nie auf meinem iPhone aufgetaucht. Das war jetzt okay. Mit Beta 3 oder 4. Ich muss jetzt nochmal gucken. Also im Prinzip, der Code steht und ich meine, es ist auch richtig, aber mal gucken, ob es auftaucht.
Werde also kein Beispiel, nächsten Tage mal kein Beispielprojekt, was sie anbieten, wo du testen könntest, ob es überhaupt funktioniert?
Bestimmt. Aber ja, es drängt jetzt auch noch nicht. Für mich sind sowieso im Prinzip meine Widgets, die ich habe, die tue ich ins Control Center. So. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie, das kann ich auch in den letzten 3 Tagen vor Release machen. Also da ist nicht viel, wo ich sage, und auch die App-Icons, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich finde eigentlich, macht iOS dieses Auto-Tinting, macht das schon richtig. Muss ich mal gucken, ob was ich da selber jetzt noch verbessern will. Also haben wir, glaube ich, letztes Mal auch drüber geredet, dass iOS das automatisch macht. Mhm. Aber ansonsten bin ich eigentlich auch ganz froh, dass man ein bisschen ruhiger, man kann sich jetzt auf andere Sachen konzentrieren und ich glaube auch, dass halt so mehr in 18.1, 18.2, 18.3 vielleicht nochmal so Developer-Geschichten kommt. Und wenn man App-Intents sowieso benutzt, ist man, glaube ich, auch schon sehr weit auf Apple Intelligence vorbereitet. Übrigens, es gibt noch überhaupt keine API von Apple Intelligence. Das, was man gerade sieht, ist nur Customer-Facing. Also kein Entwicklerzugriff. Aber ja, also ich bin froh, dass nicht so viel ist, weil es gibt genug anderes Zeug zu tun im App-Business. So, zum Thema App-Business. Jihad, erzähl uns doch mal was. Was ist mit deinem App-Business?
Okay, also ich habe zwei neue Apps draußen. Die eine hatte ich schon vielfach erwähnt, das ist nämlich endlich raus, und zwar Freemium Kit. Leider nicht im App Store, sondern
als Wieso Public das denn Test- nicht?
Es ist ein Public Test Flight Link, weil meine App leider seit 21 Tagen inzwischen im Status in Review ist und es bewegt sich da auch nicht raus. Also ein, zweimal gab es da tatsächlich dass sie das abgelehnt haben, immer mit der Begründung, hey, du hast das Wort Freemium in deinem App-Namen drin stehen. Und Freemium ist ja ein Pricing-Modell und du darfst dein Pricing-Modell im App-Namen nicht erwähnen. Und dann muss ich denen ausführlich erklären, warum es Premium Kit heißt.
Aber früher gab es auch sowas wie, keine Ahnung, Cut the Rope und Cut the Rope Free.
Also, ja.
Ist auch ein Pricing-Modell.
Ist inzwischen wohl verboten anscheinend. Und ich meine, die haben ja auch selber Apps, die so heißen. Also Freeform zum Beispiel hat ja auch das Wort Free im Namen, ich weiß nicht.
Stimmt.
Also ich habe denen noch ein paar Beispiele genannt, es gibt noch ein paar andere, einfach um die zu überzeugen. Und vor allem habe ich ja das Wort Free nicht mal alleinstehen, also Freemium auch, nicht alleinstehen, sondern ich habe es ja zusammen verbunden mit, also Kit hängt da direkt dran ohne Leerzeichen. Das heißt, ich habe ein neues Wort erfunden. So habe ich versucht, die zu überreden. Und die haben auch darauf noch nicht geantwortet, was ich als gutes Zeichen empfinde. Weil sonst antworten sie schnell und sagen, nee, das ist immer noch das gleiche Problem.
Das liegt jetzt bei Phil Schiller direkt auf dem Schreibtisch. Also.
Hast du denn schon vielleicht, also jetzt rein hypothetisch darüber nachgedacht, über ein Renaming, Rebranding des Ganzen?
Keine Chance. Also das mache ich auf keinen Fall. Lieber gehe ich
aus dem
App Store
raus. Okay, aber wenn jetzt Apple sagt, nee, wollen wir nicht. So.
Dann gehe ich aus dem App Store raus und biete das außerhalb des App Stores an.
Aber es ist halt eine Mac-App, ne, die du auch ohne Probleme und außerhalb vom App Store anbieten könntest.
Ja, also es hat auch eine iOS-Part, es hat auch eine VisionOS-Part. Ich würde den Teil dann wahrscheinlich umbenennen zu, keine Ahnung, FK-Client, Freemium-Kit-Client oder keine Ahnung. Aber die Mac, also das Ganze heißt einfach Freemium-Kit, weil es einfach total Sinn macht, der Name. Das ist nämlich dazu da, um Freemium-Apps
zu machen. Ist klar, aber gibt es denn nicht auch noch andere gute Namen?
Geht's bestimmt, aber das kotzt mich dann an, was soll das? Also es kann doch nicht sein, dass ich den Namen Freemium Kit nicht verwenden kann.
Das ist nämlich auch genau das, dass Apple sich viel zu viel in Business einmischt.
Du könntest einen eigenen App Store aufmachen und das dann da reinpacken.
Richtig.
Ich würde lieber das machen, als diese App umzubenennen, weil das geht mir dann wirklich zu weit. Und falls irgendjemand von Apple hier zuhört, bitte, bitte, bitte akzeptiert es einfach und passt eure Regeln entsprechend an. Das kann doch echt nicht wahr sein.
Ja.
Leute.
Ich stimme dir da vollkommen zu. Und das ist halt auch so einfach, die unternehmerische Freiheit wird durch so einen Quatsch eingeschränkt, weil irgendwelche, ich meine, da sind irgendein Regelwerk, da steht drin free, nicht erlaubt. Und da sind Leute, die halt auch, die arbeiten nach Schema F und gucken in ihren Katalog rein, sagt nö, so. Das Einzige, was du dann sagen kannst, hey, bitte geh zu deinem Manager, sprich mit dem, eskalier das.
Ja,
ich halt, aber 21 Tage ist halt auch eine Frechheit, man muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber das hatte ich schon mal. Bei TranslateKit ging es auch fast 30 Tage, bis es am Ende akzeptiert wurde. Deswegen, ich bin noch geduldig. Auch die Helm-App wurde, glaube ich, 2-3 Wochen lang. Die Helm-App ist ja connected ja auch zu App Store Connect. Ich glaube, sobald es eine Entwickler-App ist, die auch noch irgendwie zu irgendwelchen APIs connected und dann brauchst du API-Keys und so, dann dauert es aus irgendeinem Grund immer lang anscheinend. Also ich bin da jetzt noch ein bisschen geduldig, aber nicht geduldig genug, um keinen Release zu machen. Deswegen, wie gesagt, der Public Test Flight Link ist da und das ist die finale App-Version. Da kann man die iOS-App runterladen, die Mac-App runterladen. Ich habe auch schon Freemium Kit verwendet in zwei verschiedenen Apps, die jetzt im Store sind, wo der ganze Workflow 100% funktioniert. Also genau, Freemium Kit ist fertig. Wer es jetzt testen möchte, auf jeden Fall einfach auf freemiumkit.app gehen und da ist dann der Test Flight Link.
Ich habe es ja auch ausprobiert mit Gia zusammen. Wir haben, ich habe ja auch eine App in der Pipeline, die nennt sich DocScanner Plus right now. Oder jetzt momentan. Ist noch Work in Progress Title. Aber da haben wir genau das ausprobiert. Und da habe ich Freemium Kit ausprobiert. Und das war, also muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr easy. Klar, war Early Beta von ihm. Es hat an zwei, drei Stellen
gehakt. Beschreib mal, was es macht aus deiner Sicht. Das ist vielleicht interessant.
Also, was macht es? Es hat mir alle meine Purchases erstellt. Also, ich musste keine Identifier tippen, ich musste keine Translations tippen, ich konnte genau einstellen, Pricing einstellen, Trials einstellen, Verfügbarkeit einstellen. Also, Dinge, ich erinnere mich jetzt nur noch vage dran. Und dann drückt man irgendwie, mach mal bitte. Und dann hast du auf einmal, erstellt er dir das alles. Und wenn du die dann hast, dann kannst du dir eine Paywall erstellen aus auch einem Paywall-Builder, der dir ein Preview anzeigt. Und da kann man einiges einstellen. Also da kommen bestimmt dann auch noch in Zukunft mehr Variationen, aber das ist schon man kennt sie, wenn man jetzt so Revenue-Paywalls kennt, die haben ja auch irgendwie 3, 4, 5 Stück. Ich glaube, da hast du so 2, 3 Stück jetzt abgebildet oder so. Genau, und die kann man dann kann man sich erstellen und auch irgendwie AB-Tests machen und dann werden die relativ, dann integriert man Freemium Kit in die App, gibt irgendwie API-Key, glaube ich, war das. Und mit ein bisschen Code kann man dann eine Paywall anzeigen.
Also das Ding, was das Erste, was du beschrieben hast, ist quasi dann ein App-Frontend für das, was man eigentlich in App Store Connect machen würde.
Aber halt automatisiert. Und gerade sowas wie, ich habe nie die Übersetzung im App Store gemacht von, hier, du kannst da deine Purchases irgendwie in Englisch und dann irgendwie 30 Sprachen machen. Das habe ich einmal in Englisch gemacht und habe es dann gelassen, weil das ist mir einfach zu doof. Ich gehe doch nicht da durch die Click-UI und gebe da überall meinen Text ein. Genau, das übernimmt StreamYourKid komplett. Was natürlich ein i-Tüpfelchen ist, ich glaube, dass viele Nutzer auch jetzt in Arabisch oder sonst irgendwas mit dem Namen des Purchases in Englisch auch kein Problem hatten. Klar, macht's es noch besser. Ich habe es halt immer so gemacht, ich habe dieses Ding auf App-Store-Seite komplett ignoriert und habe es einfach für mich auf der App-Seite translated, wo ich halt dann die Translation selber unter Kontrolle habe. Oder die Automatisierung und das Interface unter Kontrolle habe. Aber ja, FreemiumKit, ich muss das jetzt auch nochmal weiter ausprobieren. Das hat dann natürlich auch eine iPhone-App. Und das hat, da sieht man dann auch, natürlich ist meine App nicht live, aber man sieht anscheinend Purchases, Notifications. Da wirst du bestimmt dann auch noch Statistiken in der Zukunft einbauen, sodass man so die letzten 30 Tage und so weiter sieht, oder?
Also das ist schon drin. Die letzten 30 Tage und die letzten 24 Stunden siehst du schon. Aber der Punkt ist, dass in meiner App aktuell zumindest nur die Purchases landen, die quasi neu gemacht werden. Wenn du also eine Subscription in deiner App hast und jemand hat subscribed, und es ist quasi im zweiten, dritten, vierten Monat die Erweiterung der Subscription. Mhm. Das wird nicht als neue Purchase gemeldet. Das heißt, das taucht dann nicht auf. Und somit weißt du in FreemiumKit, innerhalb des Dashboards, weißt du immer noch, was für neue Purchases du hast im Monat. Dass wenn gut, du die genauen Statistiken
wirst, also so in einer App. Diese ganzen RevenueCat und Conversion, die haben auch Datenexport. Vielleicht kannst du damit irgendwas in Zukunft noch mitmachen. Aber
also mit RevenueCat mache ich ganz sicher nicht, sondern App Store Connect hat das alles. Also das kann ich später alles noch einbauen. Das ist nur jetzt in der ersten Version auf jeden Fall nicht drin.
Okay.
Gut. Ja, so viel zu FreemiumKit. Also einfach mal ausprobieren, freemiumkit.app. Und mir auf jeden Fall Feedback senden, weil wenn irgendwas fehlen sollte, kümmere ich mich gern drum. Aber der ganze Payment-Workflow, ich habe es wirklich ausführlich getestet, müsste eigentlich alles perfekt funktionieren. Die zweite App ist eine kleine App, die ich gebaut habe. Die nennt sich Playdia Organizer. Wir können vielleicht den Link reinmachen. Und das ist für Leute, die einen Medienserver zu Hause stehen haben. Ich habe zum Beispiel, ich gucke gerne Animes. Leute wissen ja, dass ich Japan mag. Und viele Animes sind in Deutschland einfach nicht verfügbar. Die gibt's nur auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, von Fans sogar mit Subtitles ausgestattet und so weiter. Und die muss man sich halt irgendwo ziehen. Und dann benutze dann ein Tool namens Plex aktuell. Kennt man vielleicht auch. Und da zieht man halt die Dateien rein. Und Plex hätte es halt gern, dass die in einer bestimmten Weise benannt sind, damit er die richtige Serie, die richtige Episode und so weiter findet. Und dass man dann schön navigieren kann, quasi wie in Netflix, wo alles schön aussieht mit Vorschaubild und so weiter. Und ich habe so ein kleines Tool gebaut, wo man einfach diese Dateien reinziehen kann. Und dann sucht meine App, der Playdia Organizer, sucht dann auf der Movie Database, heißt es, nach dem Match und benennt dann quasi den Titel mit Episodenname und alles weiter um. Geht mit Filmen, geht mit Serien und löst einfach, also solche Apps gibt's schon. Ich habe eine App benutzt, die hieß FileBot, aber die war mir erstens zu langsam, die war zweitens zu ungenau, die hat oft kein Match gefunden und drittens war es mir irgendwann auch zu teuer. Genau, und dann habe ich einfach gesagt, ich baue das mir einfach selbst und mach's besser. Und das ist jetzt eine native App auf dem Mac, keine mit Java geschriebene Cross-Plattform-Geschichte. Und deswegen zieht man es rein und der sucht auch automatisch, muss nicht 100-mal klicken, sondern der sucht einfach. Und wenn er zum Beispiel eine Serie, was ich mal als Problem habe, wenn ich One Piece Folgen habe, One Piece ist schon bei Folge 1100 irgendwas und es wird auf The Movie DB als eine Staffel angesehen. Also das ist eine Staffel mit 1100 Folgen, aber überall anders wird es gezählt mit 21 Staffeln aktuell. Und also wenn man so eine Datei runtergeladen hat, dann hat man da wirklich die Staffel 21 Folge irgendwas stehen. Und dann kann er das nicht matchen. Und eigentlich hat The Movie Database einen Feature namens Episode Groups, wo man dann sagen kann, hey, ich möchte nach anderer Staffelzählung möchte ich haben. Und das kann dieses FileBot nicht. Und ich glaube auch kein anderes Tool, was ich kenne. Und meins kann es. Da sagt man dann einfach, hey, ich möchte das mit den 21 Staffeln. Und dann matcht er das. Der merkt sich das auch. Das heißt, wenn du wieder eine One Piece Folge reinziehst, dann macht er das dann wieder richtig. Genau. Also das, was ich eigentlich erwarten würde, so im Sinne von It Just Works, so habe ich es halt gebaut. Das ist Play the Organizer.
Ich hab ja noch gehört, du hast da ziemlich viel Hass auf Reddit erfahren. Das hattest du auf Twitter geschrieben.
Ja, so viel war das gar nicht. Also ich hab einen Post gemacht auf Reddit in einem Sub, ich glaube in einem Plex-Sub sogar. Und der hatte auch insgesamt 4 Upvotes oder 5 Upvotes oder so. Aber das heißt eher, dass es Upvotes gab und Downvotes wahrscheinlich. Das Problem ist halt, wenn du auf Reddit irgendein Tool postest, das nicht komplett 100% kostenlos ist und auch nicht komplett auf allen Plattformen verfügbar ist, dann kriegst du auf jeden Fall Hate. Nämlich entweder von denen, für deren Plattform es nicht verfügbar ist, die sagen, naja, warum ist da keine Windows-Version? Oder von Leuten, die halt sagen, warum ist das nicht komplett kostenlos? Ist halt so.
Aber du musst das Long-Term sehen, weil du Reddit bringt dir Google-Sucher, die genau nach sowas suchen.
Ja,
cool, das.
Ja, ich wusste es schon vorher, dass das passiert und habe es halt trotzdem gepostet, insofern.
Und das hilft halt dann auch einfach in Zukunft Downloads zu bekommen, weil Leute diesen Reddit-Post finden, weil die Leute explizit suchen, das und das. Oder site.reddit und dann suchen sie nach ihrem Search-Term, weil da findest du die beste Information manchmal.
Ja. Du hast jetzt 12 Upvotes.
Ich habe 12 Upvotes, geil.
Eben hattest du noch 11.
Ah ja, danke schön. Sehr lieb von dir. Ja, also der Kommentar, über den ich gepostet habe, da hatte halt jemand Vorschläge gemacht, so, hey, kannst du nicht da diesen Button so machen, kannst du nicht da dies, jenes machen? Und meine Antwort darauf war, wirklich wortwörtlich, thank you, those are great suggestions, I will add these features in the next update. Das war meine Antwort und das hat 3 Dislikes oder so bekommen, wo ich mich dann gefragt habe, warum bekommt so eine Antwort, wo ich einfach nur sage, ich baue das ein, gehe sehr gerne, warum bekommt es Downloads? Das war mein
Weil Punkt. Leute... Die haben Spaß daran und sowas.
Ja, anscheinend.
Ich habe hier auch, ganz ehrlich, ich habe hier auch einen Kumpel hier in meiner Stadt. Für den ist es ein Sport, auf Reddit zu trollen. Ich weiß nicht ganz genau, was er macht, aber er sagt, er hat da richtig Spaß dran.
Ja, Reddit ist, glaube ich, ein eigenes Thema, was man noch so mal besprechen kann im Marketing. Aber so viel zu meiner zweiten App. Genau, ansonsten noch eine kleine, also kleines Update, sage ich mal. Ich habe, bevor ich dazu komme, zu Playdia Organizer. Playdia als Organizer ist nämlich der erste Schritt zu einem größeren, ich sag mal, App-Gruppe. Ich will nämlich quasi eine Plex-Alternative bauen. Weil mir gefallen auch bei Plex-Sachen nicht. Unter anderem, dass du, wenn du Plex-Clients hast, dass die alle zahlen müssen, wenn die auf dem Handy sind. Also ich habe dann meine Medien-Server und möchte meinem Vater Zugriff geben und dann muss der auf seinem Handy nochmal Geld zahlen, obwohl ich schon Geld zahle für Plex. Das gefällt mir zum Beispiel nicht, gibt aber auch andere Sachen. Genau, ich baue eine Alternative und da habe ich tatsächlich mit Jan, den wir zur WWDC kennengelernt haben, jetzt eine kleine Kooperation gemacht. Wir wollen nämlich das, also er mag auch Filme und Serien und kann quasi mein Need da verstehen. Und wir haben uns jetzt zusammengeschlossen, wollen da zusammen dran arbeiten.
Interessant, cool.
Genau. Das ist auf jeden Fall, also da werde ich bestimmt noch in Zukunft mehr dazu erzählen. Erstmal nur so viel, dass wir da zusammen dran arbeiten.
Aber wie macht ihr das dann auch so? Ich meine, sollte das ja auch irgendwie vertraglich festhalten.
Ja, wir haben einen Vertrag gemacht. Wir haben 2 Verträge gemacht. Einmal einen NDA-Vertrag und ein, weil ich habe schon Code angefangen, den ich dann mit ihm geteilt habe. Und ein Vertrag, der einfach nur sagt, dass jeder quasi eine faire Beteiligung bekommt, ohne ins Business-Detail zu gehen. Kann ich dir mal im Detail schicken, also wir wollen das, also wir machen das auf Vertrauensbasis, aber ich wollte trotzdem einen Vertrag, um ihm klar zu sagen, dass er auf jeden Fall beteiligt wird. Ich finde es einfach nur fair, aber
Ich bin ja immer noch vorsichtig, mit Freunden Business zu machen. Es ist, man muss echt. Wenn da nicht beide am Strang ziehen oder einer irgendwie unzufrieden mit dem anderen ist, dann
Ich finde, man muss es halt klar
kommunizieren. Ich will jetzt nichts verschreien oder sonst irgendwas, aber ich sag nur, ich mach das ja auch immer noch weiterhin und ich habe damit auch gute Erfahrungen, aber halt auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und die Freundschaft kann halt unter sowas leiden ein bisschen. Das ist halt ein bisschen das Doofe.
Also ich bin ein Fan von klarer und auch proaktiver Kommunikation. Wenn man das macht, dann klappt das. Also aus meiner Erfahrung zumindest kann das schon klappen. Ja, wir haben eh noch kein Geld damit gemacht, deswegen schauen wir mal, wie es läuft. Übrigens, apropos Kooperation, ich habe nämlich noch eine andere Kooperation. Da bin ich hatte nämlich gesucht nach einem Teilzeitjob und in dem Rahmen hat mich jemand kontaktiert aus Österreich. Vlad heißt der und der hat eine App namens Swifty Launch Und der fand halt der Translate Kit und Freemium Kit, woran ich hier arbeite, ganz cool. Und der hat nämlich eine eigene App, die quasi so eine Art Template-Generator ist für, wenn du ein neues App-Projekt beginnst. Und da macht der, da baut der dann alle möglichen Zeug ein, wie Firebase, Authentication und dies und das, was du sonst immer manuell machen müsstest. Und genau, der hat mich gefragt, ob ich nicht bei ihm quasi mithelfen will. Und da habe ich jetzt so auch mit ihm eine Kooperation, wo ich dann eben eine Beteiligung bekomme sozusagen und dafür an dem Projekt mitarbeite. Nennt sich Swifty Launch.
Habe ich mir schon angeguckt. Also die Seite sieht gut aus. Und ja, ich würde es auch vielleicht mal ausprobieren, aber man muss es sofort kaufen. Also kann man nicht.
Ja, ja. Also ich habe auch über solche Sachen mit ihm gesprochen. Es sollte auch für gerade Beginner, sollte es eine freundlichere Einkaufsalternative und so geben. Aber ich möchte da gar nicht ins Detail gehen. Ich bin ganz neu im Projekt dabei. Mhm. In ein paar Monaten wird es wahrscheinlich dann sozusagen
ja, gut, meine Einflüsse haben. Du bist ja auch zum Coden da und nicht zum Business.
Ja, auch. Also ich bin sozusagen, das ist so eine Art Partnerschaft. Und wenn ich irgendwie merke oder Vorschläge habe zum Business und so weiter, da kann ich auf jeden Fall auch mitwirken. Und ich finde auch, gerade nochmal, für Beginner sollte es irgendeine Option geben, was irgendwie günstiger ist. Ja. Aber so viel kostet
also halt schon, das und spart sehr, sehr viel Zeit. Auf Firebase ausgelegt.
Im Moment noch.
Payment, ja. Kommt, Revenue Cat kommt, und
AdMob. Da kommen noch mehr Alternativen.
Der Witz Freemium ist halt, weißt du, der Witz ist halt, ich habe das halt einfach schon für mich selber so weggerappt. Also einiges auf jeden Fall. Zum Beispiel, ich habe auch mein AdMob Kit zum Beispiel. Oder Authentication nutze ich nicht, Database nutze ich nicht, Backend auch nicht, Payment weiß ich nicht, ob man an Revenue Cat noch mehr wegrappen muss, aber was sagt er hier?
Ist vielleicht auch nicht für dich gemacht, Nico.
Ja, ja, also interessieren wird's mich schon, also es klingt gut und ich weiß auch, da gibt's noch andere, die sowas machen, da gibt's einen, der heißt rapfa.st, der macht ähnliches, der macht dann halt auch irgendwie so ein.
Ja, ich glaube, die haben auch gleichzeitig angefangen, aber der Vlad hat mich jetzt reingeholt und der andere arbeitet noch alleine dran. Schauen wir mal, wo es besser vorangeht.
Also Ideen, aber ja, Ideen ist, haben wir noch ist, viele. Es ist auf jeden Fall, ich sehe es ja auch, wenn man sich selber Frameworks baut, dann sind alle weiteren Projekte in der Zukunft schneller. Kriegt man dann ein Closed Source Framework oder ist es Open Source? Oder?
Also im Moment ist es so, dass der dann dir Code generiert, der dann einfach nur direkt im Projekt enthalten ist. Also da sind ja keine Dependencies von quasi Swifty Launch selber
dran. Ah, okay.
Aber auch in der Richtung haben wir schon Diskussionen, ob wir nicht, also ich meine, wenn du zum Beispiel Revenue Cat und solche Third-Party-Dependencies einbaust und du kannst aber nur am Anfang einmal das generieren, dann hast du ja das Problem, dass wenn die mal irgendein Update machen, dass du es nicht geupdatet kriegst. Deswegen wäre es eigentlich schon cool, wenn wir irgendwie eine Package, ein Swift-Package sozusagen als Wrapper anbieten, den wir dann aktualisieren können, was dann für quasi diejenigen, die das gekauft haben, eigentlich von Vorteil ist. Deswegen solche Sachen kommen noch irgendwann, sind alle geplant, aber das hat jetzt alles frisch angefangen und bis da was rausschlägt, das dauert wahrscheinlich noch ein paar Monate. Ja.
Okay. Aber für Einsteiger was? Bestimmt, weil ich meine, 200 Euro sind jetzt auch nicht die Welt. Ich meine, das ist ein Tag Arbeit, den man sich, wenn man sich den, ich sag mal, wenn man sagt, sein Stundenlohn ist 40, 50 Euro, dann ist es ein Tag Arbeit. Und ja, momentan 100 Dollar Discount.
Genau,
oder 60 Dollar Discount auf den Starter.
Okay, was habe ich noch? Translate Kit ist ja mein aktuell erfolgreichstes Projekt und da habe ich heute angefangen, ein neues Feature zu bauen. Ich habe nämlich noch nie OpenAIs oder Anthropics APIs benutzt, auch wenn ich sie mir grob angeschaut hatte. Aber jetzt heute habe ich angefangen. Ich baue nämlich in Translate Kit als nächstes einen AI-Proofreader. Mhm. Also ich habe einen Machine Translator drin, wo man Drag and Drop macht, der dann deine App übersetzt. Ich habe einen Translation Editor drin, wo du reingehen kannst und manuell Sachen editieren kannst. Und genau zwischen diesen beiden kommt dann der AI-Proofreader, wo du dann quasi deine String-Catalog reinziehst und den öffnest da drin. Und dann kann ich nämlich ChatGPT und Claude einfach nutzen, die dann durch, also mit von mir definierten Schritten durch deine Translations durchgehen und Fehler finden oder eine Glossary bilden und dir Vorschläge machen, wie du es wahrscheinlich korrigieren könntest.
Und auch Translation-Comments beachten oder?
Genau, der beachtet dann auch Kommentare und insbesondere, wenn du zum Beispiel, also ja, wenn du zum Beispiel irgendeinen Text hast, der in Englisch ein Wort ist, wie zum Beispiel Purchase, Und das kann aber einerseits ein Substantiv sein, wie Kauf, oder es kann ein Wort sein, was quasi auf einem Button steht, wie kaufen. Mhm. Das kannst du ja nicht wissen, was jetzt gemeint ist. Und dann kannst du als, wenn du den Proofreader benutzt, kannst du als Entwickler sagen, hey, das ist so gemeint, das ist als Substantiv gemeint. Das, also erstens erkennt die AI, das kann man auf zwei Weisen verstehen. Dann fragt er, okay, meinst du es als Substantiv oder meinst du es als Verb? Und dann kannst du als Entwickler sagen, ich meine es als Verb, weil es auf einem Button ist. Dann merkt er sich das auch, indem er das in den Kommentar reinspeichert. Und dann kann er das auch später, wenn du dann irgendwelche Korrekturen hast, also dann steht es im Kommentar quasi drin. Das heißt, ich baue auch Kommentare auf, dann auf in deinem String-Catalog. Und die werde ich auf jeden Fall auch, wenn sie schon da sind, auch mitgeben in die Übersetzung. Und das ist dann von der Qualität dann einfach quasi eine erhöhte Stufe. Und das Coole ist, wenn du schon deine App übersetzt hast, dann verwendest du halt viel weniger Tokens, wenn du den Proofreader benutzt und es quasi im Nachhinein verbesserst, als wenn du es von Anfang an damit übersetzen würdest.
Ja, macht Sinn. Cool.
Genau, und ansonsten der letzte Punkt, auf den ich sage ich mal ankündigen will, ist, ich plane nämlich einen neuen Podcast zu starten. Ich habe noch keinen Namen dafür oder so, aber das Konzept soll sein, dass ich auf Englisch ganz viele Gäste einladen will und dass ich mit den Gästen immer kontroverse iOS-Themen durchgehen will, um so möglichst viele verschiedene Meinungen zu sammeln zu eben kontroversen Themen wie, keine Ahnung, App-Architektur oder Indentation oder Swift UI versus UI Kit und alles was irgendwie so kontrovers sein kann, will ich mit verschiedenen Leuten diskutieren. Und dann baue ich wahrscheinlich auch so, also das ist mein Ziel, ich will eine App dazu bauen und die App soll dann quasi auch nicht nur nach Gast, also nach Folge, dich das anhören lassen können, sondern du sollst auch sagen können, hey, ich will zu diesem Thema jetzt verschiedene Meinungen wissen. Und dann kommt der Teil jeweils quasi zusammengeschnitten als eine, ja, Folge oder als eine Übersicht.
Aber die Folge mit Tabs versus Spaces kannst du dir sparen. Was ist Tabs? Fertig. Ende der Diskussion.
Ich sehe schon. Also ich mache ja
Free. Ich krieg jedes Mal einen Krampf, wenn ich diesen zwei Spaces Code sehe. Gerade so von, das war ja früher Ray Wenderlich oder Codico oder wie die jetzt heißen. Schlechtes Rebranding meiner Meinung nach. Die haben auch immer ihren Sample Code. Ah, die haben ja auch ihre interne Guideline, alles mit zwei Spaces. Ich weiß nicht, das sieht alles viel zu gecrampt dann aus.
Ich mache ja drei Spaces. Das verwende ich auch sonst niemand.
Oh, okay, du bist ja ganz ein Vogelwilde. Ja, okay.
Genau, also da kann man dann sowas diskutieren und genau, diesen Podcast habe ich geplant, wenn der dann kommt, sage ich es bestimmt nochmal an, aber was mich interessieren würde, ist, was sind denn kontroverse Themen eurer Meinung nach, also könnt ihr mir gerne schreiben, ich habe auch einen Tweet heute dazu gemacht und da könnt ihr auch antworten. Themen. Genau, was sind so die kontroverse, also, ja.
Ha. Also ich glaube, zur Architektur kann man sich bestimmt einiges auslassen, ob man jetzt so wie ein Swift UI alles in ich meine, ich verfolge nicht mehr so wirklich eine Architektur. Ich mache schon irgendwelche Model-Objekte oder View-Model-Objekte, aber vieles lasse ich der Simplifizierung halt auch raus, weil du halt einfach so mit so Zwischenobjekten halt die Source of Truth einfach veränderst. Und solange ich nicht sehe, dass es ein Problem ist oder mich irgendwie, weiß ich nicht, so wie so ein Massive-View-Controller wird, was du in SwiftUI eigentlich nicht hinbekommst. Ich glaube, meine größte SwiftUI-Klasse ist, keine Ahnung, 200-300 Zeilen. Und selbst die könnte ich noch verbessern. Aber dann sehe ich halt auch nicht das Problem. Aber gut, das ist dann dein Podcast.
Ja. Holger, was hast du denn für Themen, wo du denkst, dass die Leute kontrovers darüber diskutieren können?
Bis auf Tabs versus Spaces fällt mir jetzt nichts ein. Vielleicht.
An welcher Seite bist du denn?
Das will ich lieber nicht sagen.
Tabs and Spaces, du machst beides.
Ja, je nachdem, wie es mir gerade gut gefällt. Okay. Nee, ich meine, nein, in der Regel mache ich Tabs. Vielleicht hier, wo man die Klammern bei Schleifen und oder sowas macht, ob man die in die gleiche Zeile macht, in eine Extra-Zeile. Oder, was ich letztens irgendwo gesehen habe, alle Klammern hinten am Ende des Bildschirms, hätte ich jetzt fast gesagt, am Ende der Zeile waren die ganzen Klammern in einer Reihe hintereinander.
Oh je, meine. Was es also, nicht alles gibt.
Da fehlt mir aber auch noch, wenn man sich mal Visual Studio anguckt, was die da für Funktionen haben mit Klammer-Highlighten und sonst irgendwas. Das würde alles noch könnte man noch besser machen in Xcode. Dann wird es auch keine Diskussion, glaube ich, geben.
Okay, aber ich sehe schon, Code-Conventions sind auf jeden Fall ein großes Thema, wo man über jedes Detail wahrscheinlich diskutieren kann.
Ja, aber da wirst du halt auch keinen Konsens finden, weil jeder macht so, wie er Bock hat.
Darum geht's
ja. Wenn du in einer Firma bist, dann hast du irgendein Skript, was drüber läuft und den Code indentiert, wie es will.
Also einen Konsens muss man ja in der Firma vielleicht finden, wenn man in einem Team arbeitet, damit es weniger Merch-Konflikte gibt oder weniger Streit. Aber mir geht es ja im Podcast eher dazu darum, die Begründung zu verstehen. So, warum machst du zum Beispiel diese, du hast gesagt, eckige Klammern ganz ans Ende der Zeile. Zum Beispiel, warum macht man das? Welchen Vorteil hat das?
Ich glaube, das war so als Negativbeispiel. So macht man, egal wo ihr das macht, so auf keinen Fall.
Okay. Ja, also ich meine, vielleicht hat das auch eine Begründung und dann würde ich das gerne wissen. Und es geht einfach um die Gegenüberstellung und die Vor- und Nachteile. Und dann kann ja jeder trotzdem nochmal selber entscheiden.
Ja, es kommt wahrscheinlich auch immer auf den Anwendungszweck drauf an, wie man
was macht. Genau, aber viele kennen ja die Anwendungsfälle nicht, für die es Sinn macht oder für die es erfunden wurde vielleicht auch. Und mir persönlich zum Beispiel fehlt so eine Übersicht, so ein Podcast oder so ein was auch immer, um solche Sachen eben gegenüberzustellen und mit Leuten, die das sich auch damit auskennen, die vielleicht das sogar erfunden haben, sich darüber zu unterhalten. Mhm. Aber genug zu mir. Du bist der Gast heute, der Sondergast. Und wir wollen von dir wissen, was denn bei dir so abgeht, Holger.
Ja, ich habe heute einen Brief bekommen von meinem lieben Finanzamt hier.
Oh, oh. Jetzt geht's ab ins Gefängnis.
Sehr geehrter Herr Krupp, der Gewerbebetrieb Vertrieb von Apps wird ab dem 01.01.2024 als Liebhaberei eingestuft.
Was?
Ernst? Ja, und das ist tatsächlich auf Antrag passiert. Also ich habe vor einiger Zeit ein Gewerbe angemeldet, mit dem ich dann meine Apps da mache. Das hat natürlich dann zum Nachteil, dass ich dann natürlich auch eine Steuererklärung dafür machen muss und den ganzen Scheiß. Und mir ist jetzt im letzten Jahr klar geworden, dass wenn ich 70 Euro Einnahmen habe im App Store im Jahr und 99 Euro Ausgaben habe für die Developer-Lizenz, dass es den Aufwand einer Steuererklärung vielleicht nicht wert ist. Da habe ich dann das Finanzamt darum gebeten, mich davon zu befreien. Und im gleichen Zug habe ich dann mal geguckt, was habe ich denn so für Apps noch im Store? Und welche Apps davon fühle ich mich noch in der Lage zu aktualisieren? Weil ich habe relativ viele Apps dort drin gehabt, die kleine Funktionen gemacht haben, die noch komplett UI-Kit waren, die ich das letzte Mal vor, keine Ahnung, 4 Jahren aktualisiert habe. Ich habe viele Apps gehabt, wo Apple schon aus dem App Store geschmissen hat, weil die nicht mehr aktualisiert wurden in den letzten, keine Ahnung, x Jahren. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich doch wahrscheinlich mit der App-Entwicklung fast aufhören sollte. Eine App, die ich selber intensiv benutze, die ich programmiert habe, meine Game Collector App. Die ist auch auf einem relativ aktuellen Stand, also alles Swift UI. Und die würde ich gerne, die brauche ich quasi selber für mich und deswegen mache ich die halt auch weiter. Ich habe sie aber komplett gratis gestellt. Ich hatte da ja so Fake-Werbung drin, wo ich einen Server betrieben habe, der dann da Fake-Werbung eingezeigt hat, damit die Leute die Fake-Werbung daraus kaufen. Das habe ich alles rausgeschmissen. Ich habe jetzt, da sind zwar noch Subscriptions drin, die sind aber wirklich komplett optional, heißen auch nur noch Development Support. Also man kann die App komplett kostenlos ohne Einschränkungen jetzt benutzen. Und die will ich halt noch so ein bisschen weiter anpassen. Dann habe ich noch 2 kleinere Apps, die halt auch die in den letzten 2 Jahren entstanden sind, die wo ich mich noch gut genug fühle, da noch Geld für zu verlangen. Also wo ich kein schlechtes Gewissen habe, dass ich da Leuten eine App verkaufe, die vielleicht mit dem nächsten iOS-Update nicht mehr funktionieren würde oder macOS-Update. Das sind 2 Mac-Apps. Die habe ich weiterhin drin, Preis noch mal ein bisschen gesenkt, weil die werden auch nicht großartig maintained, aber ich könnte sie noch maintainen, wenn ich wollte. Ja, und das ist der Status, ne? Also ich ziehe mich quasi so ein bisschen aus dem App Store Business zurück und will da jetzt auch nicht mehr großartig was machen.
Es ist schade, muss ich sagen, weil ich meine, Potenzial hast du und hast ja schon lange Erfahrung.
Ich habe aber einfach nicht die Zeit, auch die Marketing-Sachen und sowas zu machen, die ich da reinstecken müsste, um damit genug Geld zu verdienen, damit ich, also ich habe die Zeit nicht, dass da die da reinchecken müsste.
Das ist ja dieses Henne-Ei-Problem. Du sagst, du hast die Zeit nicht, aber wenn du, weißt du, wenn du es wachsen lassen würdest und vielleicht auch ein bisschen, weißt du, mehr ans Business denkst, als ans Programmieren, weil ja. Das ist ja auch jetzt größtenteils, ich meine, unser Job ist natürlich viel Programmieren, aber es ist halt auch einfach Business. Dadurch würdest du ja deutlich mehr Zeit kriegen,
ja, aber
wenn du halt irgendwann merkst, oh ey, mein Side-Business macht auf einmal mehr als mein Hauptbusiness und jetzt kannst du sagen, ich lasse mein Hauptbusiness.
Ganz ehrlich, dafür macht mein Hauptbusiness viel zu viel Geld.
Okay. Ja, ich glaube, ich kann da den Holger also schon verstehen.
Ich bin seit 13 Jahren in der Firma, in der ich arbeite. Ich bin dort in einer der oberen Gehaltsklassen. Mhm. So die nächsten Gehalt oder ich bin schon in der Gehaltsklasse, wo mein Gehalt individuell besprochen wird. Ne? Also da, ich bin jetzt da, ich verdiene da echt gutes Geld und das werde ich nicht so schnell kündigen.
Klar, das hast du dir ja auch erarbeitet.
Und ich werde halt auch die nächsten, wie lange muss ich noch arbeiten? 20 Jahre werde ich ja in dieser Firma bleiben. Mhm. Und ich sehe es nicht, dass ich da irgendwann Zeit haben werde, mehr in Business reinzustecken.
Hast du denn überlegt, also weil ich kann deine Situation sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch, als ich Vollzeit gearbeitet habe, wo ich auch nicht schlecht verdient hatte, da habe ich es nicht geschafft, nebenher groß mit Apps was zu machen. Und aber jetzt denke ich auch ein bisschen mehr immer drüber nach und habe auch schon mit Leuten gesprochen, die auch nicht so viel Zeit haben, mit so Partnerships eher zu arbeiten, dass man eben nicht alleine, sondern gerade wenn du sagst, ihr Marketing ist so das Problem, hast du mal daran gedacht, mit jemandem zusammen sozusagen eine App zu betreiben?
Ja, aber auch, dann würde ich mich wieder verpflichtet fühlen, dann auch wirklich was zu machen. Und wenn ich dann mal einen Monat oder zwei Monate nichts machen kann, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen. Und das will ich einfach nicht. Ich lasse es einfach sein. Ich mache das, was ich machen kann, so ein bisschen nebenher. Aber ich möchte halt auch schon alleine den paar Kunden, die ich im App Store habe, nicht verpflichtet sein. Deswegen sind meine Apps kostenlos geworden, weil ich einfach nicht möchte, dass die irgendeinen Anspruch erheben können.
Du siehst es falsch. Niemand ist dein Kunde im App Store. Apple bezahlt dich und Apple ist der mit den Kunden interagiert. Im Endeffekt. Ja. Ich weiß, von außen sieht es anders aus, aber im Prinzip bist du ja nur der Freelancer für Apple, der Apple eine Rechnung schreibt und sagt, jetzt gib mir mal Geld bitte.
Ja, aber die Leute schreiben mir E-Mails und die schreiben nicht Apple E-Mails, wenn sie irgendeine Funktion vermissen.
Ja, ich glaube, Apple sieht das, glaube ich, auch ein bisschen anders.
Ja. Naja, aber rein rechtlich ist es halt so. Ich meine, diese ganzen Subscriptions und Payment ist einfach Apple. So.
Ja.
Und dann kriege ich auch immer wieder so, ich will einen Refund. Und ich sage, hier, geh auf die Form, da kannst du es machen. So, ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Da kriegst du dein Geld wieder von Apple.
Ja. Nee, also das ist jetzt so bei mir der Status. Ne? Ich mach noch so ein bisschen was, aber ich weiß nicht, ob ich mich noch dann großartig als App-Entwickler bezeichnen würde.
Schade.
Tja.
Aber gut, so ist es halt auch und das ist halt auch
und gerade so
Teil des App-Store-Tagebuchs.
Ja, und mit Hinblick, dass wir jetzt zweites Kind bekommen, ist es, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, das jetzt die Konsequenzen zu ziehen.
Ja, okay.
Ja, du bist quasi emeritierter App-Entwickler, aber du bist immer noch App-Entwickler. Das ist wie ein Präsident ist auch immer noch Präsident, wenn er es aktiv nicht mehr ausführt.
Ja, ich lasse es auch in meinem Lebenslauf drin stehen. Deswegen habe ich auch noch drei Apps im Store.
Ja.
Ja, das ist bei mir. Also das hat sich in den letzten Monaten so entwickelt bei mir.
Okay.
Interessiert an Apples Sachen und an, also ich frage mal so, würdest du nächstes Jahr noch die Plattform State of the Union gucken oder hast du es dieses Jahr denn geguckt?
Ja, das würde ich weiterhin machen, klar.
Dann bist du für mich per Definition App-Entwickler, im Herzen.
Ich werde auch weiterhin die 100 € Gebühr für Apple, für den App Store bezahlen.
Dann bist du es ja sogar rechtlich.
Ja.
Okay.
Gut. Kommen wir noch zu meinem Kram. Ich habe auch noch ein bisschen was. Und zwar, wir haben ja eben schon mehrmals über WWDC-Video geredet, was ich mit aufgenommen habe mit Jihad und allen anderen, die drumherum waren. Da habe ich jetzt schon den ersten Entwurf gesehen. Also es sind schon irgendwie, keine Ahnung, 40 Minuten oder so. Das wird auch in mehreren Videos rauskommen. Da gibt es noch zwei, drei Refinements, die wir machen müssen, aber dann kommt das bald. Sieht schon ganz gut aus. Ja, genau. Ihr könnt es dann selber sehen. Ich will jetzt gar nicht so viel drüber sagen. Wir hatten ja letztes Mal gelernt, was ich auf der, App Promotion Summit in New York gelernt habe. Da heißt es ja, Gamification is the future of apps. Und da habe ich mich auch nochmal weiter reingeguckt in Gamification, was man da so machen kann. Und da habe ich jetzt nochmal mehr Achievements in meine App eingebaut, also kleine Dinge, die man finden kann und die man dann abhaken kann und in Game Center sich kleine Medaillen verdienen kann. Was definitiv für einen kleinen Prozentsatz was ist, aber all diese Dinge führen dazu, dass halt mehr Engagement und eure Leute kommen zurück in die App und wollen die finden. Ja, was wirklich nur ein kleiner Teil ist, aber ja, im Endeffekt bringt's was. Und da habe ich jetzt noch ein kleines weiteres Engagement-Ding gebaut, ist nennt sich, ich habe mir ein Glücksrad gebaut, wo man die App tageweise sich gewinnen kann. Und da schaut man eine Rewarded Ad. Die gibt's bei AdMob. Da kriegt man, guckt man 30 Sekunden und dann kriegt man einen Reward zurück und dann hat man halt Coins und dann kann man mein Glücksrad drehen. Und da ist, glaube ich, was habe ich? 24 Teils und 4 Gewinne. Ja, genau. 24 Teils, 4 Gewinne. Das heißt, die Chance ist 4 zu 24. 4 zu 24.
Ein Sechstel.
Ist 16% Gewinnchance. Ist es auch fair. Also keine Sorge, da ist nichts eingebaut, das ich irgendwie hier kontrolliere. Und ja, man kann gewinnen. Man kann einen Tag, drei Tage, sieben Tage und einen Monat gewinnen. Dafür muss man halt am Glücksrad drehen. Was halt einfach jetzt auch ein Experiment ist. Mal gucken, was es bringt. Was dazu noch gut dazu kommt, ist, ich frage den User nach Push-Notification, der dann auch nochmal drehen kann, nach wenn dem seine Gratisperiode vorbei ist. Was natürlich da auch dazu führt, dass ich vielleicht mehr Push-Notification-Permission kriege und nochmal mehr Engagement. Und da muss ich jetzt mal gucken, wie die App-Store-Metriken, dann gibt's ja diese, im Analytics-Tab kann man sich diese Benchmarks angucken, wo ja auch die Retention, die Tag 7, Tag 21 Retention, glaube ich, drin steht, ob das ein bisschen nach oben geht wieder. Aber ja, spannendes Experiment, habe ich jetzt ein paar Tage gekostet, habe da ein Framework für dieses Wheel of Fortune gefunden, was ein ganz nettes Ding macht. Genau, da probiere ich jetzt mal ein bisschen rum. Und dann bin ich jetzt auch weiter daran, ich möchte mein Onboarding refactoren und ja, die ganze Geschichte mit, wie du deinen Conversion Funnel, also wie du Leute dazu bringst, deine App zu, schon mal die Trial zu in die Trial zu gehen. Ja, was heißt überzeugen? Oder von deiner App halt einfach zu, ja, schmackhaft machen. Und da will ich jetzt auch ein paar Experimente machen und die will ich auch, ich will jetzt auch nochmal meine eigene Paywall, die ich selber gebaut hatte, die ganz gut convertet gegen andere Paywalls testen. Also da werde ich mir jetzt Superwall angucken, was ein Tool ist, womit man relativ schnell Paywalls und Paywall-Tests machen kann, mit verschiedenen Texten, Farben, Elementen und solche Geschichten. Habe ich jetzt mich noch nicht zu tief reingeguckt, aber es ist ein spannendes Ding. Leute sagen, es ist cool. Die wollen dann irgendwie 10 oder 20 Cent pro Conversion. Also Conversion heißt Trial abgeschlossen. Das heißt noch nicht, dass du Geld bekommst. Ja, das werde ich mir angucken. Und da gibt es spannende also ich habe jetzt auch aus zum Beispiel App Masters, das ist ein Twitter-Kanal und ein YouTube-Channel, die reden viel über so App-Business und Paywalls und aber auch mit bei App-Figures kann man mal in den YouTube-Channel reingucken, ist auch ganz spannend. Da redet er mit zum Beispiel mit dem Superwall-Dude, jetzt glaube ich gerade im letzten Video drüber, wo sie sich so ein paar Paywalls angucken und sagen irgendwie das Gute und das Schlechte von der Paywall und was sie verbessern würden und sollte man sich mal angucken. Weil sowas kann halt echt einen massiven Unterschied machen von was an Geld reinkommt oder nicht. Ja, und dazu halt auch das Pricing testen. Also da werde ich jetzt mich, wie gesagt, ich bin froh, dass nicht so viel in iOS 18 drin ist, weil dann kann ich mich jetzt auf sowas konzentrieren. Und da werde ich noch mal ein bisschen rumspielen und werde dann auch noch mal berichten. Da gibt's interessante Screens, die anscheinend relativ gut helfen, dem User zu erklären, wie so eine Trial funktioniert. Ist dieser, nennt sich Trial Explanation Screen, wo du halt sagst, ja, heute kriegst du Zugang und dann in ein paar Tagen schicken wir dir eine Notification, hier, deine Trial endet bald, dazu musst du aber Push-Notification geben, was natürlich auch wieder dazu führt, dass du einen Marketingkanal zum User hast. Ja, halt einfach beschrieben, wie es funktioniert. Und dann will ich auch ein bisschen Social Proof einbauen, also dem User auch zeigen, hier, die App hat 4,5 Sterne weltweit, über 44.000 Reviews und Ratings, und halt auch ein paar Reviews vor die Nase halten, die halt aussagekräftig was erzählen über die App und wie gut sie ist und natürlich nur positive, weil warum sollte ich negative anzeigen? Ja, für so einen Quatsch habe ich natürlich auch, um solche Screens zu bauen, ChatGPT einen Screenshot gegeben, sagt, hier, baue mir das mal nach. Und er hat es dann so, ja, 60-70% hingekriegt. Und den Rest, weißt du, den frickelst du dann zusammen und dann passt es auch. Also da ist halt wieder für mich AI super. Anderes Ding, was ich noch ausprobiert habe, ist Posthoc. Ist ein Analytics-Framework, die haben aber sehr interessante Sachen drin und da habe ich mir im Detail angeguckt, nennt sich Session Recording, und zwar kann man wirklich dem User über die Schulter gucken, quasi, weil dieses Ding so einen Screenshot-Mode hat, und da kann man sich, da habe ich mir jetzt kurzer Hinweis, man kann alles ausblenden, alle Texte, alle Bilder, das mache ich auch. Man sieht keine usersensitiven Daten, aber man sieht halt, wo Leute hängen bleiben, wo sie hinklicken, wo sie, ja, einfach User Behavior, die man so nicht sehr, sehr schwer sehen würde, auch durch Analytics-Daten analysieren und dann irgendwie, weißt du, auch irgendwie kann man sich in Analytics-Tools verschiedene User-Journeys zusammenbauen, was ich immer sehr kompliziert finde. Und es ist viel einfacher, so ein kurzes Video zu sehen, ey, krass, der User hat das nicht verstanden oder der droppt da raus oder, also ich habe mir jetzt ein paar Tage mal was angeguckt und habe gemerkt, so, Alter, ach, da und so und hier und dann habe ich auch Bugs gesehen, die bei mir auf dem Gerät nicht auftauchen. Und also qualitativ hat meine App in 1-2 Wochen jetzt sehr viel dazu gewonnen an Verbesserungen und auch, was ich schon sehe, an schlechten Bewertungen, weil die Leute auf einmal sagen, ah ja, okay, verstehe, oder ich habe da Dinge verändert. Sehr cooles Tool und ich kann auch nur, die sind sehr großzügig. Gerade das Session Recording ist jetzt in Beta, dann heißt es sowieso komplett gratis. Und aber auch bis zu 1 Million oder 100.000, ich weiß nicht, Signals oder so, wie das heißt, sind gratis. Das ist gerade, wenn man eine App anfängt und einfach mal einbauen, gucken, gerade bei so einem Onboarding ist es ultra hilfreich zu sehen, okay, wo droppen User raus, was verstehen sie nicht, wo klicken sie hin, wo klicken sie nicht hin, was interessiert sie nicht, ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja, so viel dazu. Dann hatte ich ja meine Business Card App und es gibt ja nicht nur Revenue Cat und es gibt nicht nur Conversion, sondern es gibt auch noch GlassFi. Und ich, unglücklich wie ich bin, ich hatte den ja am Anfang mal beim Implementieren, hatte ich ihn geschrieben, weil die halt gratis sind, komplett. Dachte mir, okay, probier's jetzt mal aus. Funktioniert wie Revenue Cat oder Conversion, also sehr ähnliches Ding. Dann hab dem Support geschrieben, weil ich eine Frage hatte, kam nichts zurück, nochmal geschrieben, kam nichts zurück, hab den auf Twitter geschrieben, kam nichts zurück, dann habe ich mir gedacht, was ist das jetzt? Schon irgendwie ein ungutes Gefühl gehabt, dann habe ich selber irgendwie zusammengehackt bekommen, was ich haben wollte. Und dann auf einmal ist schon der Support-Button auf der Website verschwunden. Und jetzt irgendwie vor einer Woche kam die E-Mail, ah, wir machen zu, wir wurden akquiriert. Ja,
von wem?
Ziemlich dumm.
Haben Sie das?
Ha?
Von wem wurden sie akquiriert? Von Revenue Cat vielleicht?
Haben sie nicht geschrieben. Das Problem ist, ich habe jetzt bis Weihnachten Zeit oder bis Dezember Zeit, das irgendwie umzumigrieren, was jetzt nicht das Problem sein sollte. Es gibt schon Migration Guides zu anderen Plattformen. Muss man halt nur Daten exportieren und rübergeben. Die machen das dann schon. Werde ich mich bei Gelegenheit dran setzen. Momentan funktioniert noch alles, ist okay. Also ist jetzt auch nicht ein Beinbruch, aber ja, war halt eine dumme Entscheidung. Hätte ich mal gleich irgendwas anderes gemacht. Ich würde ja gern Freemium-Kit für sowas benutzen, aber das Problem ist halt, ich muss halt, hast du in Freemium-Kit was drin, dass ich von meinem Server fragen kann, ist die Person, hat bezahlt? Ich bräuchte einen Endpoint von meinem Server, der fragt, dich hast du?
Nee. Also ich speichere auf meinen Servern gar nichts, sondern ich speichere von den Usern überhaupt gar nichts. Du weißt nur, dass Purchases stattgefunden haben und die werden gespeichert an deiner iCloud. Aber das habe ich auf jeden Fall nicht.
Wäre für mich was, wenn ich das als Feature-Request geben könnte. Dann, wenn ich brauche ja nur, ist freigeschaltet. Mehr brauche ich nicht.
Ja, vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich dann auch irgendwie einen Anwalt habe, der dann mir auch dann die ganzen rechtlichen Sachen gut klärt und so. Im Moment speichere ich einfach keine Daten, um es einfach zu halten.
Ja, okay. Dann hatte ich jetzt auch zwischendurch, wir hatten ja darüber geredet, dass ich bei AdMob auch ausprobiert habe, faire Ads zu machen und dem User zu sagen, hey, du musst nicht klicken oder du hier kriegst keine Werbung angezeigt, aber bitte klick doch hier, um eine Werbung anzugucken, wenn du uns unterstützen willst. Ist anscheinend nicht gegen die Nutzungsbedingungen. Also ich habe eine kurze Account Suspension von einer Woche gehabt, weil dieser Knopf drin war. Den habe ich dann per Remote Config schnell rausnehmen können, also war weg. Trotzdem hat es über eine Woche gedauert, bis sie das wieder aktiviert haben. Hat mich ein paar Euros gekostet, aber ja. Also sowas nicht machen. Wenn ihr User, ja, wenn er müsst ihr sowas mit diesen Rewarded Ads machen, dass ihr irgendwie sagt, ihr gebt dem User ein paar Coins und dann kann man mit den Coins was anstellen, sowas ist erlaubt. Aber der Rest, du darfst den User nicht dazu ermutigen, auf Ads zu klicken. Oder du musst es anders nennen. Ja, keine Ahnung. War mir jetzt auch eine Lehre, nicht machen. Und dann haben wir ja noch, wir haben auch schon wieder über TranslateKit vorhin geredet. Ich habe auch wieder eine sehr schöne AI-Story. Und zwar habe ich mein komplettes RemaFox, was ich in meiner App hatte, was mich schon Legacy war und schon ein bisschen gestört hatte, habe ich jetzt endlich auf String-Catalogs umgezogen und dann natürlich auch bei TranslateKit zu benutzen. Und ich habe das ja ein bisschen gescheut, weil das Migrieren auf String-Catalogs ist ja relativ einfach oder von Localized Strings auf String-Catalog ist ja relativ einfach. Das macht Xcode automatisch. Das Problem ist nur dann, dass alle Keys auch Keys bleiben und nicht die Keys zu oder die Texte zu Keys werden, so wie es ja eigentlich der schöne Weg ist, dass du deinen Text einfach im Code schreibst und der dann im String-Catalog landet und dann halt Text gleich Key ist. Also musste ich sowieso habe ich mir ein Skript mit Claude AI geschrieben, haben wir auch schon drüber geredet. Habe denen gesagt, hier, ich habe das und das, guck, das ist mein RemaFox-File, ich möchte String-Catalogs machen, geh mir bitte durchs ganze Projekt, halt mit Regex und sonst irgendwas. Also wir haben ein Swift-Skript geschrieben, was ich dann so in, lass es mal 3-4 Stunden, hatte ich RemaFox oder mein RemaFox zu 80-90% aus meiner App entfernt, was sehr gut gelaufen ist, wo ich echt froh drum bin, weil da hatte ich richtig Schiss vor und richtig so, wenn ich das per Hand mache, vergiss es. Und dann ist es wieder ein schönes Zeichen, einfach so AI for the win. Einfach, weil ich damit Dinge angehe, die ich scheuen würde. Und dann macht es halt auch irgendwie Spaß, wenn man dann das dann so getackelt kriegt. Kleines Ding, ich musste halt meine App komplett neu übersetzen. Was mich jetzt auch, ich musste eine DeepL-Subscription für einen Monat abschließen und habe, keine Ahnung, 25 Euro Credit verbraucht. Aber das war's wert.
Okay. Ich habe RemaFox von Hand rausgeschmissen und durch String-Catalogs ersetzt und das waren deutlich weniger als 3 Stunden Arbeit.
Ja, okay, aber du hast auch nicht so viele Strings wie ich.
Ja, ich habe knapp 200. Also ich bin im Free-Tier vom TranslateKit.
Ja, okay, nee, also ich hatte irgendwas so um die. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es mir, ich wollte nicht. Selbst wenn es eine Stunde manuelle Arbeit ist, da werde ich wahnsinnig. Auf jeden Fall hat es mit dem Skript geklappt. Ich musste 2-3 Dinge mit per Hand machen, aber dann, das war es dann auch nicht. Da waren irgendwie 10 Strings, die ich per Hand machen musste und dann war das auch egal. Und da hatte ich auch, ich hatte eine User-Survey gemacht. Ich weiß gar nicht, hatten wir da letztes Mal drüber geredet. Eine User-Survey gemacht, zu meiner App, da hatten wir drüber geredet.
Ich glaube schon, ja.
Genau, und da habe ich jetzt nämlich auch die Promo-Codes verschicken wollen und da haben sich ja 50 Leute gemeldet. Da habe ich gesagt, okay, hier kriegst du einen Promo-Code. Ich glaube, ich habe ihn 3 oder 6 Monate gegeben, bin mir jetzt gerade unsicher. Und dann kriegt man ja aus dem App Store eine CSV-Liste. Und da wollte ich so, ich will ja auch nicht die jetzt kopieren, E-Mail hier, Text, bla, ne? Ich habe dann gesagt, okay, liebes Cloud AI, lass uns bitte ein Apple-Skript schreiben. Und ich glaube auch in einer halben Stunde hatte ich ein Apple-Skript laufen, das dann halt so, also ich habe dann halt einen kurzen Test immer gemacht, habe so 2, 3 Test-E-Mails für mich und dann halt hier, dann machst du dein Apple-Skript, sagst Run, wählst die CSV-Datei aus, wählst die E-Mails aus, auch Apple zeigt gerade ein, Holger zeigt gerade ein Apple-Skript 1, 2, 3 Buch in die Kamera.
Ja, das kann ich dir zuschicken.
Brauchst du nicht mehr.
Wenn du häufiger mal Apple-Skript schreibst, das ist bestimmt schon 15 Jahre.
Werde ich bestimmt nicht per Hand machen, weil das mit Claude AI, das waren bestimmt 100 Zeilen Apple-Skript, die ich einfach, und es hat echt, also 2, 3 kleine Bugs waren drin und es hat funktioniert.
Ist von 2009 das Buch.
Und dann drückst du auf den Knopf und dann macht dein Mac auf einmal drrrt und du siehst diese Mailfenster aufgehen und dann send. Und 50 E-Mails waren verschickt. Und dann war das auch wieder ein Spaß, muss ich sagen. Also es war auch so ein Task, wo ich so gedacht habe, oh. Ja, aber man einfach sich herausfordern, was mit AI zu machen, was, wo man denkt, ach, das ist ein Scheiß-Task, da habe ich keine Lust drauf. Meiner Meinung nach kriegt man alles mit AI hin.
Bei sowas würde ich ja in Zukunft erwarten, dass man Apple Intelligence dafür verwendet und einfach sagt, hey Siri, schreib mir mal eine Nachricht und schick es an diese 50 Leute und hol da aus der E-Mail diese CSV-Sachen raus und so weiter.
Ja, also ich meine, sollte machbar sein. Ich meine, es ist ja nichts anderes, außer dass ich jetzt die anstatt mit Sprache zu interagieren, habe ich Claude AI gesagt, wie er es machen soll.
Also
die Frage ist dann halt, ne, wie bugfrei kriegt, würde das Apple dann hinkriegen?
Ja, also ich meine, wenn irgendwann Apple Intelligence mal wirklich versteht, was es tut, indem es einfach all die Apps kennt, all die APIs kennt und so weiter, dann müsste eigentlich so eine Aufgabe, die mit Apple Script automatisierbar ist, die ist ja anscheinend schon automatisierbar, es gibt schon die ganzen Hooks dazu, die, genau dafür müsste ja eigentlich Apple Intelligence irgendwann mal. Ich erwarte das nicht nächstes Jahr. Ich glaube, dass dazu kommt es erst in 5 Jahren frühestens. Aber das ist so, glaube ich, der Traum. Und ein gutes Beispiel für, wie man es gemütlich umsetzen könnte.
Kurze Anekdote noch, was ich gelesen habe, ist, Apple selbst in ihren AI-Prompts, die sind ja anscheinend irgendwie so ein bisschen geleakt im System, schreibt rein in die Prompts, die Apple Intelligence bekommt, heißt einer davon, don't hallucinate. Don't hallucinate. Was ich das natürlich Quatsch finde, weil selbst wenn du don't hallucinate schreibst, halluzinieren die Dinger, wenn es ihnen passt.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, wir sind da noch ein Stück davon entfernt, dass sowas wirklich gut funktioniert.
Ja.
Das glaube ich auch.
Und ich habe jetzt noch ein kurzes Framework der Woche. Das Framework der Woche ist ganz und einfach ist Freemium Kit, weil das hat nämlich auch ein Framework, das kann man integrieren und das solltet ihr jetzt ausprobieren.
Yay, ja. Yay. Auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen.
Ja. Gut.
Genau, verlinkt unter freemiumkit.app. Da findet ihr auch, falls es dann im App Store landet, zu dem Zeitpunkt, wo ihr es dann euch anschauen wollt, würde ich dann schon zum App Store verlinken.
Okay, ja, vielen Dank, Holger. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Ich meine, es wird ja auch wieder Folgen geben, wo vielleicht mal interessante, weiß ich nicht, iPhone-Releases da sind, die jetzt nichts mit Programmieren zu tun haben. Wenn du Lust hast, wir schreiben uns und dann wirst du uns sagen, ob du Lust hast, teilzunehmen oder nicht. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal, oder? Also ja, jedenfalls dir.
Vielen Dank für die Einladung und
gerne.
War schön, dazu gewesen zu sein.
Auf weitere 50 Folgen.
Richtig.
Ciao.
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 App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico, Chiat und Holger. Schickt uns Feedback an feedback@appstore-tagebuch.de oder hinterlasst einen Kommentar auf appstore-tagebuch.de. Über eine Bewertung im iTunes Podcast Verzeichnis oder auf anderen Plattformen würden wir uns sehr freuen.